Liebe Geschwister, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich heute Morgen und vor allen Dingen begrüße ich auch unsere Gäste ganz herzlich. Herzlich willkommen und im Fußballstadion würde man sagen ausverkauft. Gestern habe ich eine Gyrosuppe und ein paar Brote in die Gemeinde gebracht zu den Leuten, die hier gearbeitet haben, die hier sehr fleißig waren. Aber mit der Gyrosuppe und den Broten habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich habe nichts getan. Also ich habe da überhaupt nichts gemacht. Weder das Fleisch geschnitten und verarbeitet, noch das Brot gebacken. Ich habe einfach nur die Suppe hierher gebracht. Und genauso ist es mit der Predigt. So sehe ich das für mich. Das, was ich hier sage, ist überhaupt nicht von mir. Es hat nichts mit meiner Leistung zu tun oder mit dem, was ich vollbracht habe. Und so versteht bitte auch die Beispiele, die ich heute aus meinem Leben bringe, lediglich als Unterstützung zum Wort Gottes, das er uns jeden Tag neu schenkt. Ich lese uns den Predigttext etwas erweitert aus Markus 4, die Verse 1 bis 32. Wer mitlesen möchte, kann das gerne tun. Es geht dabei um die Geheimnisse des Reiches Gottes als Überschrift. Ich beginne mit Vers 1. Und wiederum fing er an, am See zu lehren, und es versammelten sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte, und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu! Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen, und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, und weil es keine tiefe Erde hatte und die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fach, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den 12 über die Gleichnisse. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort, die am Weg aber sind, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, da sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen das auf gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fach, der andere 60-fach, der dritte 100-fältig. Und weiter ab Vers 26. Und das ist unser heutiger Predigttext, das Gleichnis vom Wachstum der Saat. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich bete nochmal für uns. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort heute aus dem Markus-Evangelium. Danke für den großen Segen, für die große Erkenntnis und für die Wahrheit und für deine unendliche Güte, dass wir dein Wort hören dürfen, Herr Jesus Christus. und fülle nun du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen.
Amen.
Ein paar Worte am Anfang zum Markus-Evangelium und zum Verfasser, Johannes Markus. Johannes Markus war ein enger Weggefährte des Apostel Petrus. Er war ein Cousin von Barnabas und begleitete Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise des Paulus. Jedoch verließ Markus in Perge die Gemeinde und kehrte nach Jerusalem zurück. Und dies führte zu großen Spannungen zwischen Paulus und Barnabas. Denn Paulus wollte Markus zur zweiten Missionsreise nicht mehr mitnehmen und hat es auch nicht getan. Aber Johannes Markus hat sich im Verlauf durch große Stärke und Reife in Christus rehabilitiert und wurde ein wertvoller Mitarbeiter bei der Verbreitung der guten Nachricht. Insbesondere durch Petrus, einem seiner engen Weggefährten, der Versagen kennt und dem das nicht fremd war, wurde Markus ein Weg zur Reife und zur Umkehr gezeigt. Die Instabilität der Jugend und die Sprunghaftigkeit von Entscheidungen und Wegen bis zur letztlichen Stabilität und Standhaftigkeit und zur Treue in Christus sind ein Beispiel seines Wachstums in der Heiligung, also Markus' Wachstum in der Heiligung. Und man kann es eigentlich nicht besser beschreiben. Jesus hat Markus berufen, auserwählt und in seiner Heiligung wachsen lassen. Das beschreibt Jesus in den von uns behandelten Gleichnissen mehr als deutlich und exemplarisch für uns alle. Ein paar Worte jetzt zu Markus' Evangelium exegetisch. Es geht zu den sogenannten synoptischen Evangelien, also Markus, Matthäus und Lukas, wobei es einige Theologen gibt, die nur Matthäus und Lukas zu den synoptischen Evangelien zählen. Synoptisch heißt zusammensehen übersetzt. Wobei das für uns jetzt hier in der Gemeinde wohl eher theologisch-akademisches Problem ist, so wie ich es in der Medizin oft kennenlerne, wo sich die Professoren über ein medizinisches Problem streiten wie die Kesselflicker und am Ende alle das Gleiche meinen. Oder in der Politik und in der Journaille, wie bei internationalen Frühschoppen, ich weiß nicht, die Älteren werden das noch kennen, mit 6 Journalisten aus 7 Ländern. Gut, das ist jetzt, der Witz wurde jetzt nicht so ganz verstanden. Ja gut, aber zurück zum Kern. Man kann das Markus-Evangelium in 5 Hauptthemen einleiten. Erstens, Zweck des Evangeliums. Das Evangelium legt Zeugnis ab der Apostel über das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesus in einer schriftlichen Form. Lasst uns dazu mal einen ganz kleinen Abschnitt aus 1. Korinther 2, Vers 2 lesen gemeinsam. Da steht geschrieben, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Also Zweck des Evangeliums, Verbreitung über das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus. Zweitens, Jesus als der wahre Israelit. Markus beschreibt Jesus als den wahren Israeliten, dessen ganzes Leben die Notwendigkeit der Unterordnung unter das geschriebene Wort Gottes veranschaulicht. Jesus wird in seinem Leben und Leiden als Vorbild für seine Jünger und letztlich auch für uns dargestellt. Auch das als Wachstum der Jünger und uns in der Heiligung. Lasst uns dazu lesen aus Markus 8, die Verse 34 bis 38. Über die Nachfolge. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Als drittes Jesus als den Sohn Gottes. Markus stellt die Göttlichkeit Jesus dar. Lasst uns dazu lesen Markus 8, 27 bis 29. Das Bekenntnis des Petrus. Und Jesus ging samt seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Als viertes, das Evangelium als die Kraft Gottes. Markus betont die Wichtigkeit der Verkündigung und der Lehre des Evangeliums. Lasst uns dazu lesen Römer 1, den Vers 16. Denn ich schäme mich nicht, des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ich wiederhole, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Als fünftes und letztes die Sendung zu den Heiden. Zeigt uns das Herz Jesus zu allen Menschen und die Richtigkeit der Mission der Gemeinde als gemeindliche Aufgabe zu den Heiden. Wie auch hier in unserer Gemeinde die jungen Brüder ein großes Vorbild sind, wobei auch da das Wachstum in der Heiligung sicherlich noch nicht abgeschlossen ist. Lasst uns lesen Markus 15, den Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und lasst uns den bekannten Vers aus dem Matthäusevangelium lesen, 28, 19 bis 20. Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das sind zwei wohl allen sehr bekannte Bibelstellen, doch sie sind immer wieder aktuell und dienen insbesondere auch dem Wachstum in der Heiligung. Nun zu den einzelnen Gleichnissen. Aus meiner Sicht gehören diese Gleichnisse zusammen. Und zusammenfassend kann man sie auch bezeichnen. Und in manchen Bibeln ist auch eine kurze Überschrift und bezeichnet das als die Gleichnisse vom Reich Gottes. Unser Bibeltext ist das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Ich möchte es noch mal kurz vorlesen, es ist nicht allzu lang. Und es kommt auch nur im Markus-Evangelium vor. In keinem anderen Evangelium ist dieses Gleichnis beschrieben und es ist auch von den jeweiligen Kommentatoren, oder ihm ist da nicht viel Raum gewidmet. Das Gleichnis vom Wachstum von der Saat, ich finde es ein ganz wichtiges Gleichnis, aber nur bei näherer Beschäftigung, sonst kann man es schnell überlesen. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Und wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist nah. Einige Erläuterungen zum Text. Und er sprach mit dem Reich Gottes, mit dem Reich, was ist damit gemeint? Insbesondere ist damit das Reich der Himmel gemeint, speziell die Herrschaft Gottes in uns, solange wir uns noch auf der Erde befinden. Das Reich Gottes ist geistlich schon in Jesus und in seinen Jüngern sichtbar und fortgeschritten. Es besteht eine deutliche Heiligung, ein Wachstum im Glauben, wohl auch in uns. Das nächste, was einer Erklärung bedarf, ist sicherlich das Wort Samen. Das Wort Samen ist Sporos im Griechischen. Lasst uns dazu 2. Korinther 9, 10 lesen. Ihr seht, ich lasse euch Zeit zum Suchen. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Das Land, das auf die Erde fällt, ist zum Anbau geeignet oder aber ist es nicht zum Anbau geeignet. Das ist auch der Sinn dieses Gleichnisses. Ein Same kann nur gedeihen, wenn er auf gutes Land fällt und wenn er in guter Erde wächst. Den vollen Weizen, da bedeutet das Wort voll eher gefüllt, erfüllt, vollständig oder ganz vollkommen. Im Griechischen kann man es auch anders übersetzen als übergeben, ausgeliefert, verraten, das ist aber damit nicht gemeint. Letzter Text, der zur Erklärung dient, so schickt er sogleich die Sichel. Die Sichel, die aussteht, um die Frucht zu ernten, wenn die Ernte nahe ist, wenn das Korn reif ist. Nur was in einem guten Boden wächst, kann wachsen. Alles andere kann nicht verdeihen und wird vergehen. Um das ganz persönliche Wachstum zu beschreiben, ist in Anbetracht der spärlichen exegetischen Vorbildungsausleger schwierig. Ich habe mich deshalb entschlossen, eine Reise mit dem Wort Gottes durch mein eigenes Leben zu machen, um damit exemplarisch zu zeigen, was wohl gemeint ist. Ich glaube, dass das bei aller Spannung exemplarisch für viele Menschen genau gleich ist, auch wenn die Ereignisse, die sie erleben und die es betrifft, sicherlich bei jedem völlig anders sind. Also geistliches Wachstum, geistliche Heiligung nur in guter Erde. Alle Irrungen und Wirrungen, denen ich ausgesetzt war, kann man sehr gut in Verbindung bringen mit den Gleichnissen, die wir jetzt gerade gelesen haben. Betrachten wir Markus 4, den Vers 3, und lasst mich den noch einmal vorlesen. Markus 4, Vers 3. Hört zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen, und es geschah, als er säte, Vers 4, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, da habe ich im Schrank meiner Oma, die nun keine Christin war, sondern die eher damals in dieser Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg die Sozialdemokraten gewählt hat, genauso wie mein Großvater, eine Bibel gefunden. Und als kleiner Junge von 10 Jahren begann ich darin zu lesen, fast anankastisch, also zwanghaft. Ja. Also ich habe das von vorne bis hinten durchgelesen und dann sogar zweimal, allerdings war nur das Neue Testament, muss ich sagen. Das Alte war nicht dabei, nur das Neue Testament. Und als ich am Ende angelangt war, habe ich wieder von vorne angefangen. 10 Jahre. Von da an betete ich täglich, aber mein Leben erfuhr überhaupt keine Änderung. Meine Familie sah mir teils spöttisch, in jedem Fall aber befremdlich zu. Das mag vielleicht für die Verhältnisse hier in der Bundesrepublik so oder so zu sehen sein. In der ehemaligen DDR, aus der ich komme, war das Bibellesen etwas, was verurteilt wurde, was überhaupt nicht gern gesehen wurde, und über Gott zu sprechen oder über die Bibel zu reden, das war im Sozialismus oder Kommunismus, wenn man heute sagen würde oder falsch sagen würde, fast schon ein Sakrileg. Die Saat fiel also auf den Weg bei mir als Zehnjähriger und der Satan nahm sie weg. Das ist in den Versen 4 bis 5, die ich schon gelesen habe, wird das deutlich und ist deutlich zu sehen. Später aber wurde mein Gebet ernstlicher und ich sprach offen über Gott und stellte mich den Spöttern entgegen. Nicht konsequent natürlich. Ich habe mich der Welt dann doch immer wieder ergeben, bin in die FDJ, Pionierorganisation, eingetreten und bin den weltlichen Dingen, die im Sozialismus sicherlich nicht viel besser und viel schöner waren als hier, nur anders bezeichnet worden und einen diktatorischen Anstrich hatten, gefolgt. Ich nahm alles mit, was in der sozialistischen Gesellschaft lief und was gottlos war und was das Leben bequem und angenehm machte. Ich wurde Fußballer, Leistungssportler, habe dafür Geld bekommen, habe all die Annehmlichkeiten einfach so genommen, habe aber immer wieder auch gelesen und auch Gott vor anderen Leuten verteidigt. Vers 6. Einiges der Saat ging auf, aber die jungen Pflanzen wurden von der Sonne versenkt. Das war diese Zeit. Das Leben lief weiter als Sportler in der DDR, als Betriebswirtschaftsstudent, voller Abfall und der Beschäftigung mit unwichtigen und gottlosen Dingen. Sexuelle Ausschweifungen, Alkohol, all diese Dinge wurden per Exzess getrieben, nicht nur von mir, auch von meinen Mitkommilitonen. Das Wort Gott in den Mund zu nehmen, war damals wahrscheinlich eher ein Fluch als ein Segen. Alle Unzufriedenheit und alle Lebensumstände, die ganze Sucht und die ganze Sehnsucht nach Freiheit führten letztlich dazu, Stefan, wie geht das weiter? Führten letztlich dazu, dass ich mit vier anderen Wahnsinnigen mich entschlossen hatte, 1987 in die Bundesrepublik Deutschland zu flüchten durch ein Wasserrohr in Thüringen. All diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Unveränderlichkeit, nach einem sinnvollen Leben, habe ich gehofft, finde ich dort durch diese wahnwitzige und fast selbstmörderische Flucht durch diesen kleinen Kanal dort, den ihr da seht. Stefan, kannst du das nächste Bild machen? Nicht schlimm, nicht schlimm. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist an sich eine Unmöglichkeit, das zu machen. Normalerweise machen das echt nur ein paar Wahnsinnige. Aber es ist, man muss sich das vorstellen, also wir sind da reingekrochen durch dieses Loch, das war natürlich vergittert, hier waren Zäune und da hinten, wo der Wald ist, sind wir hier wieder rausgekommen. Ja. Und ich habe gehofft, dass ich mit dieser Aktion mein Leben ändern könnte, was mir aber natürlich nicht gelang, weil mein Leben weiterhin durch Gott, ohne Gott gelaufen ist. Ich habe damals in Ost-Berlin, bevor diese Flucht stattgefunden hat, beim Straßenspaziergang mit mir selbst, Gott versprochen, wenn mir die Flucht gelingt, studiere ich Medizin und gehe als Missionar nach Afrika. Studium lief dann so mittelmäßig. Kurz vor einer schweren Prüfung in der Biochemie, wo ich einen Punkt zu wenig hatte und mir das Physikum fast das gekostet hätte, bin ich zu meinem Professor und habe vorher auf Knien im Lichthof der Universität Regensburg, wo mich die ganze Studententruppe beobachten konnte, auf Knien dafür gebetet, dass mir der Professor diesen einen einzigen Punkt noch gibt. Und dann haben die vorher zu mir in der Cafeteria Weißbier trinken und feiernd gesagt, dass der Professor noch nie im Leben jemanden einen Punkt geschenkt hätte. Aber erstaunlicherweise hat er mir diesen Punkt gegeben. Und ich habe dann wieder auf Knien dem Herrn dafür gedankt. Aber eine Änderung meines Lebens grundsätzlich hat es nicht gegeben. Es bestand weiterhin darin, dass ich Abfall und Schande getrieben habe. Ich habe Bücher gestohlen in der medizinischen Buchhandlung und an die Studenten verkauft. Ich habe in West-Berlin nachts Paletten gestohlen. Eine Palette brachte 9 Euro. 54 Paletten passten auf diesen geliehenen LKW. Hat sie an türkische Palettenhändler weiterverkauft, war natürlich nicht meine Idee. Ein paar andere Verbrecher haben mich da drauf gebracht. Habe dann dort im Untersuchungshaft gesessen in West-Berlin als Ostdeutscher. Ich habe noch die große Klappe gehabt. Sie haben mich letztlich rausgelassen. Und ein Rechtsanwalt hat mich irgendwie aus dieser Aktion herausgeschlagen. Aber bei all diesen Dingen bin ich immer noch im Gebet gewesen. Aber Gebet und Tat hatten überhaupt keinen Einklang, passten gar nicht zusammen. Vers 7. Einiges fiel unter die Dornensträucher und die Dornensträucher überwucherten es und sie erstickten die Saat. Vers 7, wörtlich. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Das war die Zeit meines Lebens damals. Aber weiter war ich im Gebet und ich war auf der Suche und auf der Suche nach Freiheit, die ich durch die Flucht in die Bundesrepublik Deutschland nicht gefunden habe. Ein Irrtum. Ich lernte meine Frau kennen, als ich in Augsburg gearbeitet habe, als Orthopäde. Und sie nahm mich das erste Mal mit in einen Gottesdienst. Nein, nicht in einen katholischen, sondern in einen Gottesdienst einer freien Gemeinde. Und in dieser Predigt und in der darauffolgenden Predigt in der Paulusgemeinde, bei der es um Handeln ohne Auftrag ging, da lernte ich Gott wirklich kennen. Und da begann vielleicht das Wachstum in der Heiligung. Geistliches Wachstum in der Heiligung, Neuorientierung. Aber immer noch war ich von, selbst da noch und selbst im Jahr 2014 noch von Götzendienst nicht frei. Das ist ein Bild in der größten brasilianischen Zeitung, ähnlich wie die Bild-Zeitung in Deutschland. Da spielten wir als Ärzte-Nationalmannschaft und haben letztlich den Titel gewonnen. Da unten steht zwar, Brasilien schmiss Deutschland raus, aber unsere Ü45-Mannschaft, bei der ich Spielertrainer war, sind damals Weltmeister geworden. Und dieser Götze Fußball begleitete und begleitet mich teilweise heute noch. Sicherlich kann man zum Fußball gehen und man kann auch Fußball sich anschauen und kann jubeln und brüllen und Fan sein, das ist alles klar, wenn einem das nicht wichtiger ist als alles andere. Mir war es jedoch wichtiger als alles andere, sogar damals noch in der Zeit im Jahr 2014, als ich in der Paulusgemeinde schon sehr gesättelt war. Und dann folgte eine Neuorientierung hier in dieser Gemeinde und ein Hinterfragen der verschiedenen Lehren durch Studieren und Lesen, zum Beispiel der Theologie der Puritaner, durch kritisches Auseinandersetzen mit Predigten und mit Dingen, wie sie in Gemeinden gelebt werden. Das Lösen von rein pekuniären und gottloser Arbeitsstelle, Praxisklinik Brinkum, das Abwenden vom Götzenfußball, dabei war mein eigener Sohn mir großes Vorbild, und Jesus als Mitte des Lebens anzusehen, als absolute Schönheit, weg von Irdischen hin zum Himmlischen. Dazu den Vers 8. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fach, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Wachstum in der Heiligung. Vielleicht sind die Ähren schon zu sehen, aber das Wachstum ist noch längst nicht abgeschlossen. So viel ist noch vor uns allen, aber wir dürfen wissen, dass wir letztlich bei unserem Herrn Jesus Christus, wenn wir weiter wachsen, aufgehoben sind. Das ist die Lehre aus diesem Text. Nur in einer guten Erde kann die Saat wirklich wachsen. Die Verse 24 und 25. Und er sprach zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Herr Jesus Christus, danke für diese Lehre. Danke für die Belehrung und für die Zurechtweisung und das Zurechtrücken und die ewige Gnade und Barmherzigkeit, die du mir in meinem Leben geschenkt hast. Und ich wünsche es allen, insbesondere unseren jungen Brüdern, aber auch den Älteren, dass du sie genauso belehrst, wie du es in diesen Gleichnissen getan hast. Amen. Amen. Vielen Dank.